Ja, ich begrüße jetzt am Computer, und zwar ist das am Donnerstag, also vor der Sonntagssendung, den Professor Frank Deppe und möchte ihn erstmal vorstellen mit zwei Zitaten, zu denen er dann gerne auch nochmal Stellung nehmen kann. Nämlich einmal sozusagen das halboffizielle Lexikon Wikipedia. Da steht also relativ sachlich drin, dass du studiert hast an der Goethe-Uni in Frankfurt und dann zur Philipps-Uni in Marburg gewechselt bist, und zwar, weil du bei dem Heinz Maus dein Studium fortführen wolltest. Erste Frage, war das so?
Ja, das war so. Ich habe in Frankfurt ja Soziologie bei Adorno und Horkheimer studiert und ich sage immer, am meisten beeindruckt hat mich Herbert Marcuse, der ein Gastsemester da gegeben hat. Und das Buch von Herbert Marcuse, Vernunft und Revolution, das ich so im dritten, vierten Semester gelesen habe und über das ich jetzt glaubte, ja, zu begreifen, was eigentlich kritische Theorie ist von den historischen Voraussetzungen, also von Linkshegelianismus zu Marx. Und ich bin nach Marburg gezogen. Ja, der Grund war relativ einfach. Ich wollte zu Hause weg, wollte aber nach Frankfurt zurückkommen. Und Heinz Maus war ja dem Institut in Frankfurt und auch dem Horkheimer persönlich sehr eng verbunden. Und mir hatte jemand gesagt, der Heinz Maus in Marburg, da kannst du auch kritische Theorie hören. Und da war der Jochen Bergmann, war Mitarbeiter, der Kai Tjaden war Mitarbeiter. Das habe ich dann dort erst erfahren. Eberhard Dähne war dort Mitarbeiter. Und
Ja.
das war beim Weggehen die Idee, ich komme zurück. Als ich aber dann in Marburg bin, ich relativ schnell fest hängen geblieben. Das hing auch damit zusammen, dass ich in Marburg 1964 in SDS eingetreten bin und
Genau.
dann im SDS, der sehr klein war in Marburg, aber sowohl also beim Bundes-SDS, ich war dann 66 im Bundesvorstand des SDS und habe natürlich über die SDS-Arbeit engen Kontakt zu Wolfgang Abendroth bekommen und war dann auch ab Hilfskraft im Institut von Wolfgang Abendroth. Und so
Genau.
bin ich dann relativ früh festgehangen in Marburg.
Das ist auch die nächste Aussage sozusagen Wikipedia, dass du als Hilfskraft bei Abendroth dann gelandet bist. Dann hast du das Sozialistische Zentrum dort mitbegründet, hast promoviert über den Louis-Auguste Blanqui und hast dich dann 72 habilitiert. Und dann geht es hier in Wikipedia relativ reibungslos weiter, wohl in der Realität nicht so ganz. Warst akademischer Rat und erhielst dann 72 einen Ruf auf den Lehrstuhl für Politikwissenschaft. Und dann geht es weiter mit Vertrauensdozent der Hans-Böckler-Stiftung und Paul-Rubenstein-Verlag, IMSF, Leibniz-Sozietät, 2006 emeritiert, Mitglied der Linken, der Partei, Zeitschrift Marxistische Erneuerung, Mitherausgeber Sozialismus, Rosa-Luxemburg-Stiftung. Das ist so Wikipedia. Aber zu dem, was da in Marburg 1972 passiert ist, kann man vielleicht doch noch was sagen. Und da wollte ich dann noch mal zitieren von dem Georg Fülbert, der dich ja gewürdigt hat in der Jungen Welt zu deinem 80. Geburtstag. Der ist jetzt schon so lange her, da habe ich jetzt nicht mehr extra gratuliert. Der sagt, nach den Anfängen in Frankfurt studierte er in Marburg und wurde Gruppenvorsitzender des SDS, Bundesvorstand 1965. 1955 hatte Abendroth für eine Schriftenreihe der IG Chemie Papier Keramik eine Broschüre verfasst. Die deutschen Gewerkschaften, Weg demokratischer Integration, eine Neuauflage war fällig und der Eleve erhielt den Auftrag, Material dafür zu sammeln. Das war jetzt das Erste, wo ich fragen wollte. Das ist nicht ganz glatt gelaufen, weil Fülbert schreibt, daraus ist nichts geworden. Kannst du dich erinnern?
Ja, natürlich. Also ich
Warum?
wurde als Hilfskraft eingestellt und sollte diesen Text von 1955, glaube ich,
Ja, steht
die
hier,
deutschen
ja.
Gewerkschaften Wege demokratischer Integration, ob es eine Schriftenreihe der IG Chemie war, weiß ich gar nicht mehr, die Erstauflage. Aber die IG Chemie gehörte mal eher zum linken Flügel der DGB-Gewerkschaften bis in die 60er Jahre hinein. Werner Fitt, der stellvertretende Vorsitzende, der hat auch für meine Berufung gekämpft 1972. Und ja, daraus ist nichts geworden. Also das heißt, das Buch Also ich sollte das bearbeiten und Abendroth wollte dann das Buch neu schreiben. Und das Einzige, was ich noch tun konnte, war dann 20 Jahre später, dass ich in einem Berliner Verlag dieses Buch nochmal neu rausgegeben habe von Abendroth und mit einem langen Vorwort versehen habe, wo ich auch sozusagen ein kleines Schuldbekenntnis abgelegt habe. Das hat natürlich damit zu tun, dass ich ab 1966 auch über die Arbeit beim SDS, man darf ja nicht vergessen, das war eine Zeit, die ging über, heute würde man sagen, in das Jahr 68. Also das ging über in eine Periode großer Auseinandersetzungen vor Ort in der Bundesrepublik Deutschland, aber auch international. Und in diesen Auseinandersetzungen, da hatte ich mir dann zunächst vorgenommen, das Thema meiner Doktorarbeit sollte etwas zu tun haben. Das hatte auch mit dem Abendroth-Buch zu tun, die Neugründung der Gewerkschaften nach 1945. Da hatte ich auch ziemlich viel gearbeitet dazu und auch publiziert schon ganz früh. Und dann bin ich aber über die, im Grunde genommen an den Blanqui geraten. Das war auch ein bisschen ein Zufall. Wir haben in der Zeit uns sehr viel beschäftigt mit Revolutionen in der Dritten Welt. Ja, von Fanon, Sartre, die Chinesen, Lin Biao haben wir gelesen. Und das, ja, wie soll ich das sagen? Als Abendroth seinen 60. Geburtstag hatte, 1966, da haben wir Mitarbeiter, und das waren fast alles SDS-Leute, Jürgen Seifert aus Hannover war noch mit dabei, haben wir dem Abendroth eine, neben der offiziellen Festschrift, eine kleine Festschrift gemacht. Und da ich zu dieser Zeit auch mit dem Kurt Lenk, der in Marburg ja wissenschaftlicher Rat war am Institut, zusammengearbeitet habe, habe ich dort einen Artikel geschrieben über den neuzeitlichen Revolutionsbegriff. Das hatte zu tun mit unseren Dritte Weltgeschichten. Ja. Und dieser Artikel über den neuzeitlichen Revolutionsbegriff, der landete bei der Europäischen Verlagsanstalt. Klaus Behnke war damals Lektor bei der Europäischen Verlagsanstalt. Und ein Journalist in Berlin hatte den Text von mir aus der Festschrift über den Rundfunk für den SFB übernommen, ausgestrahlt. Und ich bekam einen Anruf, ich möchte in die Europäische Verlagsanstalt kommen. Und die wollten ein Gespräch mit mir. Und da wurde mir eine Liste vorgelegt mit Namen für die Reihe, die von Wolfgang Abendroth, Irin Fetscher und Flechtheim herausgegeben wurde, klassische Sozialismustexte. Ich weiß nicht, du wirst dich sicher auch an einzelne Texte, Rosa Luxemburg und viele andere. Und da haben die gesagt, ich soll ein Band herausgeben möchte in dieser Reihe und haben mir eine Liste mit Namen vorgelegt. Und da bin ich durchgegangen und bin auf Blanqui gestoßen. Und der Name Blanqui, den kannte ich aus dem Seminar, das ich als Hilfskraft bei Kurt Lenk mitgemacht habe, in einem Seminar zur Theorie der Revolution. Und da wusste ich, dass dieser Blanqui ja 40 Jahre seines Lebens im Gefängnis gesessen hatte und dass er, ich habe das manchen Leuten auch schon gesagt, bei seiner Beerdigung 1883 in Paris folgten 350.000 Menschen seinem Sarg. Der Kleine, er war 1,40 groß, Le Petit und Le Peuple von Paris hat diesen Menschen verehrt. Und das hat mich fasziniert, weil mir klar war, dass da natürlich diese Biografie durch die Revolutionsgeschichte Frankreichs im 19. Jahrhundert geht. Und das, da habe ich ohne etwas zu wissen auf den Blanqui gedeutet, ohne viel zu wissen von Blanqui. Und erhielt aber schon 14 Tage später wiederum von einem anderen Journalisten, das waren immer diese dritten und vierte, heute sind das vierte Programme, also damals dritte Programme, wo spät in der Nacht kritische Dinge gesendet wurden. Und das waren linke Redakteure. Und da bekam ich einen Anruf von einem, der sagte ins Telefon, Sie sind der einzige Blanqui-Spezialist in Deutschland. Und er wollte unbedingt von mir ein Manuskript haben über Blanqui, das er ausstrahlen wollte. Und so kam ich dazu und meine erste Veröffentlichung als Buch war dann 1968 unter dem Titel Instruktionen für den Aufstand waren gesammelte Werke, also Texte von Auguste Blanqui. Und die Doktorarbeit von mir ist so entstanden, ich wollte ja über Gewerkschaften schreiben, dass ich im November 68 dieses Buch herausgegeben habe und dass ich die Einleitung mir natürlich viel zu lang geraten ist. Also weil ich fing an zu schreiben, die Einleitung war mir zu lang geraten. Und da habe ich den für meine Biografie sehr glückliche Entscheidung getroffen. Ich setze mich jetzt hin und schreibe diese Einleitung zu Blanqui weiter. Ja. Und da habe ich bis Februar, März 68 dann gesessen und habe diese Einleitung zu einem Buch gemacht, das ich dann als Promotion eingereicht habe. Also nach Absprache mit Wolfgang Abendroth habe ich das natürlich gemacht, weil dem musste ich ja klar machen, dass ich da nicht über die Gewerkschaften
mache. Umschwenkst, ja.
Und das hat dann dazu geführt, dass ja dann 68 Edwin K. Scheuch, so hieß der, glaube ich, aus Köln, später einmal schrieb, ich hätte die RAF erfunden, weil ich 68 dieses Buch Instruktionen für den Aufstand herausgegeben habe. Ja. Mhm. Aber so ist das entstanden. Da bin ich zu Blanqui gekommen. Und das war insofern eine sehr glückliche Entscheidung, weil ich dann 1968 promoviert war. Und 1968 hatten wir eine Situation an den Universitäten, wo einerseits die ganzen Reformen durchgesetzt wurden. Das heißt, die Ordinarien wurden entmachtet. Ich sage das mal in Anführungszeichen. Zeitweilig haben jetzt die wissenschaftlichen Mitarbeiter und die Studenten größere Mitsprache in den Gremien bekommen. Und das hat dazu geführt, dass wir Einfluss nehmen konnten auf die Personalpolitik und auf die Berufungspolitik. Und insofern wurde mir dann war akademischer Rat am Soziologischen Institut bei Werner Hofmann und Heinz Maus, eben weil ich dann schon 68 promoviert war. Und dann wurde mir aber gesagt, ich sollte mich bewerben, das war drei Jahre später natürlich, auf die Nachfolge von Ernst Otto Cempiel. Das war der zweite Ordinarius neben Wolfgang Abendroth. Der ist nach Frankfurt gegangen und die Stelle musste neu besetzt werden. Und das war meine Kandidatur dann. Und da gab es die große Kampagne und Auseinandersetzung. Heute lachen wir da manchmal drüber, dass irgendwo angeblich eine alte Brücke in Marburg so eine Unterführung ist, so mit so verwitterten Rändern, wo man noch lesen kann, Deppe, Marx an die Uni, Deppe auf H4. Das war die Losung und da gab es richtig Tausende, haben da im Audi Max gesessen und haben eine Resolution nach der anderen verabschiedet, dass ich berufen werden soll.
Da zitiere ich gerade nochmal den Absatz von Fülbert dazu. Ja. Nach seiner Habilitation 1971 wurde er für eine Professur in Marburg vorgeschlagen. Das hessische Kultusministerium weigerte sich zunächst. Zu viel Marxismus auf einmal. Eine heftige Bewegung der Studierenden, du hast es eben genannt, kämpfte für ihn. Den Ausschlag zu seinen Gunsten gab das linke Gewerkschaftsführer, du hast den Fied genannt, darunter Willi Bleicher, einst Buchenwald-Häftling, dann Leiter des Bezirks Stuttgart, der IG Metall für ihn eintraten. Ja. Beide Studierende und linke Arbeiterbewegung hatten Erfolg. Frank Deppe wurde berufen. Ja. Also schildert der Georg Fülbert.
Ja, der hat das sehr schön geschrieben, der Georg. Und das war tatsächlich die Besonderheit. Man stelle sich das heute mal vor. Ich will es mal einfach, weil wir können, ich will es nicht zu lange machen. Es war Willi Bleicher, es war Loni Marlein dabei, der damals Vorsitzender der IG Druck und Papier war. Walter Fabian war Chefredakteur der gewerkschaftlichen Monatshefte. Philipp Less war Vorsitzender der hessischen DGB. Das waren übrigens alles ältere Kollegen, die den Abendroth kannten und aus der Zeit von vor 1933 entweder der KPO oder der SAP angehört hatten. Das ist eine ganz interessante historische Brücke. Werner Fitt war der Jüngere, der war stellvertretender IG Chemie-Vorsitzender zu dieser Zeit. Aber ich will die Geschichte. Ich habe sehr eng mit Loni Marlein dann später auch zusammengearbeitet und habe den Loni kurz vor seinem Tod im Krankenhaus in Stuttgart besucht. Da lag er da im Bett und als ich rausging, rief er auf einmal, ach Frank, komm noch mal, ich muss dir das erzählen. Als ich damals deine Berufung in Marburg unterstützt habe, bekam ich ganz viele Briefe von hessischen CDU-Leuten und Abgeordneten des Landtages, die empört darüber waren, dass ein Gewerkschafter es wagt, sich in die Berufungsfrage einer hessischen Universität einzumischen. Und da hat er sich gefreut, noch wie ein Schneekönig, der Loni, weil das war natürlich genau dieser Einbruch von Arbeiterbewegung in das alte akademische Leben. Für die alten konservativen Professoren war das natürlich ein Skandal, dass da Gewerkschaftsleute sich einbilden, sie könnten bei der Besetzung einer Professur eine Rolle spielen. Wir dürfen aber auch nie vergessen, Vielleicht haben wir das damals auch zu wenig gewürdigt, dass der hessische Kultusminister zu dieser Zeit Ludwig von Friedeburg war. Und Ludwig von Friedeburg war natürlich eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Sowohl von seinem eigenen Werdegang her, jüngster U-Boot-Kommandant vor 1945. Der Vater war Chef der Marine, der sich nach der Kapitulation erschossen hat. Also ein ganz führender Militär. Und ähnlich wie übrigens Peter von Oertzen in Niedersachsen. Zwei linke Sozialdemokraten, die sozusagen diese Brüche deutscher Geschichte, die in ihrer eigenen Biografie extrem waren, mit der Bereitschaft zu Reformen verbunden haben. Und ich glaube, also soweit ich das damals abendrot, hat wohl das entscheidende Gespräch zu meiner Berufung hat wohl Abendrot unter vier Augen mit Friedeburg geführt. Und es wurde damals, hat Abendroth dann gesagt, also er musste dem Friedeburg versprechen, weil Abendroth ist ausgeschieden mit meiner Berufung, ist Abendroth emeritiert worden. Und Abendroth sagte dann, er habe dem Friedeburg versprochen, dass auf seine Nachfolge kein Marxist kommt. Was dann auch geschah.
Ein Deal würde man das heute nennen.
Das war ein Deal, ja, ein Deal, ja, den er gemacht hat. Und der Nachfolger von Abendroth wurde Theo Schiller. Theo Schiller war in der damaligen Zeit Vorsitzender der Jungdemokraten.
Ja, also FDP.
FDP, ja.